Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus. Er trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Liebe Schwestern und Brüder, aus meiner Grundschulzeit, damals sagte man noch Volksschule, habe ich fast alles wieder vergessen. Aber ein paar Dinge sind mir ganz tief eingeprägt, wissen geblieben bis heute. Da hat unsere Lehrerin einmal eine kleine Kerze, so ein kleines Stümmelke mitgebracht, hat sie aufs Pult gestellt, angezündet. Und dann hat sie ein leeres Marmeladenglas genommen und hat das Marmeladenglas über die Kerze gestülpt. Wir wussten gar nicht, was er sollte. Aber dann hat es nur ein paar Augenblicke gedauert, dann ging die Kerze aus. Und wir Kinder standen damals staunend davor: Wieso, es hat doch keiner gepustet, wieso geht die Kerze jetzt aus? Und dann hat unsere Lehrerin uns erklärt: Jede Kerze, jede Flamme braucht Sauerstoff, braucht Luft, sonst geht die aus. Ich habe schon manches Mal gedacht, ist das nicht vielleicht auch ein Bild für die Situation unserer Kirche heute, dass wir von Gott die Berufung haben, Licht der Welt zu sein. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber sind wir das wirklich noch, Licht der Welt? Oder haben wir dann ein Glas drüber gestülpt? Heute sagt man, sind wir wie in einer Blase, dass wir nicht mehr Licht der Welt sind, sondern höchstens noch eine Funzel, die die eigene Armseligkeit beleuchtet. Wir haben von Gott die Berufung, seine großen Taten zu verkünden. Aber was verkünden wir denn heute? Strukturdebatten in der Kirche, Machtfragen, synodaler Weg. Wir verkünden heute auch in den Predigten oft, da geht es um den sexuellen Missbrauch und die Aufarbeitung. Aber wo sind denn noch die großen Taten Gottes? Sind wir nicht doch wie ein Glas, das drüber gestülpt ist und, naja, es droht auszugehen? Wundert man sich dann, dass viele Leute der Kirche den Rücken kehren? Aber wenn man in unser Evangelium reinschaut, dann ist das ja schon am Anfang der Kirche so gewesen. Da sitzen die Apostel Ostern am Tag der Auferstehung wie die verängstigten Kaninchen zusammen hinter verschlossenen Türen. Und jedes Mal, wenn es klopft, dann zucken die zusammen. Vielleicht holen sie uns jetzt auch. Und dann schau dir aber mal die gleichen Apostel, die gleichen Jünger, ein paar Wochen später an, 50 Tage später an, da stehen die auf dem Tempelplatz von Jerusalem und verkünden lauthals die großen Taten Gottes. Und noch wenig später wird Petrus und Johannes gefangen genommen von den hohen Priestern und vom hohen Rat. Und dann sagt doch der Petrus, der Fischer vom See Genezareth, dem hohen Priester ins Gesicht: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Sind das noch die gleichen Männer, die vor kurzem noch hinter verschlossenen Türen saßen? Was ist da mit denen passiert? Wenn wir unser Evangelium heute betrachten, dann sind es vier Dinge, die passiert sind, die aus den verängstigten Jüngern starke Glaubenszeugen machen. Ein erstes: Die Jünger erleben Jesus als den Lebendigen. Er erweist sich ihnen als der Lebendige. Das fängt schon hier da, wo sie hinter verschlossenen Türen sitzen, an. Überlegen Sie mal, Jesus kommt rein und sagt zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber da werden die nicht froh. Wissen Sie, wann die froh werden, als er ihnen seine durchbohrten Hände zeigt. Hier, ihr könnt mich anpacken. Ich bin lebendig, ich bin es wirklich. Und im Johannesevangelium steht auch noch drin, als sie dann wirklich noch Sorge hatten, ob er es wirklich ist, da hat er zu ihnen gesagt, habt ihr mal einen Fisch da? Da hat er vor ihren Augen einen Fisch gegessen. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Geist ein Fisch ist? Ich bin es wirklich, ich bin der lebendige Gott. Und das macht stark, wenn man dem lebendigen Gott begegnet. Denken Sie nur daran an die Emmaus-Jünger. Ja, er erwies sich ihnen als der Lebendige. Das war das Erste. Und ich glaube, wir brauchen heute ganz dringend die Erfahrung, dass Jesus Christus wirklich der Lebendige ist unter uns. Wenn wir unsere Osterfreude nur dadurch speisen, dass wir den Messias von Händel hören oder einen Jesusfilm sehen, bleibt alles nur äußerlich. Aber diese Verwandlung des Herzens hin zu einer jubelnden Freude, die kommt erst, wenn man auf einmal erlebt, er ist lebendig. Ich habe das 1974 zum ersten Mal erlebt, ein Jahr nach meiner Priesterweihe. Da sitze ich abends auf der Bettkante und ich lese zum Schluss immer noch ein oder zwei Verse aus der Bibel. Und dann kam da an dem Abend in meinem Bibelleseplan dieses letzte Wort Jesu am Kreuz, es ist vollbracht. Wie oft habe ich das schon gelesen? Wie oft habe ich da schon drüber gepredigt? Kommt ja immer Karfreitag dran. Aber an dem Abend, da ist mir auf einmal bis ins tiefste Herz klar geworden, er muss die Erlösung nicht mehr vollbringen. Die Erlösung ist komplett vollbracht. Das hat mich mit so großer Freude und mit so großem Jubel erfüllt, dass ich am Bett rumgehopst bin. Entschuldigung. Wenn nämlich jemand gesehen hätte, hätte er wahrscheinlich einen Lachkrampf gekriegt. Aber so ist das. Da kann man es nämlich für sich behalten. Es ist vollbracht. Und ich glaube, wir müssen wieder heute Gott bitten, dass er sich uns erweist als der lebendige Gott. Und er tut das bei mir ganz oft durch sein Wort, durch das Wort der Heiligen Schrift. Dann wird das Wirklichkeit, was der Lektor oder die Lektorin am Ende immer sagen, Wort des lebendigen Gottes. Ein zweites, was passiert war mit den Jüngern. Sie haben am eigenen Leib erleben dürfen, was Erlösung bedeutet. Gut, Jesus, der irdische Jesus, hatte auch über Erlösung gesprochen. Aber hier, als sie da zusammensitzen hinter verschlossenen Türen und Jesus kommt zu ihnen, da macht er ihnen keinen einzigen Vorwurf. Wo seid ihr denn vorgestern alle gewesen, Karfreitag? Kein einziger Vorwurf, auch nicht so versteckte Anspielung von hinten rum. Einfach nur Shalom, Friede sei mit euch. Und das ist Erlösung. Jesus fragt dich nicht, wo du gestern gewesen bist oder nicht gewesen bist, sondern Jesus schenkt dir heute sein Heil. Shalom heißt Heil, Friede. Das ist eine Erlösung, wenn man das am eigenen Leib erfährt. Er macht bei mir nicht den Daumen runter, ganz gleich, wo es mit mir gewesen ist. Shalom. Ein drittes. Sie bekommen eine neue Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das bedeutet aber, eure Sendung, die jetzt beginnt, die ist genauso wichtig wie meine Sendung, als ich hier auf der Erde gelebt habe. Wenn ihr den Menschen predigt, dann hören die Menschen nicht euch, sondern sie hören mich. Wenn ihr einem anderen Menschen die Hände reicht und ihm helft, dann leiht ihr mir die Hände. Wenn ihr einem Menschen zuhört, dann leiht ihr mir die Ohren, dass ich der Zuhörende bin. Und das ist so stark, wenn man auf einmal spürt, ich bin von Gott gesandt, Gott braucht mich, Gott kann mich gebrauchen. Ist ja heute so, viele Ältere leiden ja darunter, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Was kann ich denn schon noch tun? Bin in Rente oder in Pension oder was auch immer, liege im Krankenbett, was kann ich denn noch tun? Doch, Gott hat für jeden eine Sendung. Denke meinetwegen daran, wie wichtig das heute ist, dass gerade ältere Menschen, Großeltern, den Kindern den Glauben bezeugen. Die Großeltern haben ja oft noch ein Fundament, was die Jüngeren gar nicht mehr haben. Und das den Menschen, den Jungen zu bezeugen. Oder ich denke an diejenigen, die vielleicht wirklich im Bett liegen und sich pflegen lassen müssen. Aber du kannst immer noch beten für die vielen Anliegen der Kirche, der Gemeinde, dass der Geist Gottes wirkt in dieser Welt. Wir sind gebraucht und unsere Sendung ist genauso wichtig, wie die Sendung Jesu war. Und schließlich ein viertes: Sie bekommen für diese Sendung eine neue Ausrüstung. Ich will es mal ganz platt sagen: Wenn Jesus dich in den Garten schickt, zur Gartenarbeit, wenn das deine Sendung ist, dann gibt er dir auch einen Spaten in der Hand, damit du damit arbeiten kannst. Und diese Ausrüstung, die Jesus uns mitgibt, ist der Heilige Geist. Wenn du einem anderen Menschen zuhörst, das ist ja manchmal gar nicht leicht, dann darfst du damit rechnen, dass der Heilige Geist dir Geduld schenkt und ein offenes Ohr schenkt für den anderen. Wenn du einem anderen Menschen Liebe schenken willst, ist ja auch nicht einfach immer. Dann darfst du damit rechnen, wie hat der Paulus das geschrieben in einem Brief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Er ist es, der dir die Liebe dazu schenkt. Die Ausrüstung, die wir haben für alle Sendungen, ist der Heilige Geist. Und das brauchen wir in unserer Kirche heute ganz dringend. Die Erneuerung der Kirche heute kommt nicht durch Sitzungen, sondern sie kommt durch die Erfahrung, dass Jesus Christus lebendig ist und durch den Heiligen Geist in uns und durch uns wirkt. Beispiel dafür, ein ganz einfaches Beispiel. 1958 ist Papstwahl gewesen. Und damals haben die Kardinäle zusammengesessen im Konklave und sie wussten nicht, wen sollen wir denn jetzt wählen. Da gab es verschiedene Fraktionen. Und dann haben sie gesagt, naja, nehmen wir den Johannes. Ja, Johannes den 23. Der ist ein alter Mann, der kann nichts mehr kaputt machen. Der tut sowieso nicht mehr lange. So ein Übergangspapst, haben die gedacht. Aber Gott hat es anders gedacht. Was hat dieser Papst Johannes der 23. in der Kirche bewirkt? Der hat das Konzil damals einberufen, die Erneuerung der Kirche, weil er gesagt hat, Gott hat mir ins Herz gegeben, dass er für die Kirche nochmal ein neues Pfingsten schenken will. Das hat er im Herzen getragen, das war seine Sendung. Und ist das denn ein Zufall, dass er ausgerechnet an einem Pfingsttag gestorben ist? Da hat Gott den Sterbetag noch als prophetisches Zeichen gesetzt. Wir brauchen den Heiligen Geist heute in unserer Kirche ganz, ganz dringend. Ein letztes. Gestern Abend war in Berlin ein wichtiges Fußballspiel, das Endspiel um den Pokal, Bayern München gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ich habe es gesehen. Die Älteren wissen das noch von früher her. Wenn früher ein Fußball in die Hand genommen wurde, der war in der Regel so grau-braun, unscheinbar, der Fußball. Der sah nach nichts aus. Heute ist das anders. Da sehen die Fußbälle richtig schön farbig gestaltet aus. Aber mal ganz ehrlich, was nützt ein noch so schön aussehender Fußball, wenn da keine Luft drin ist? Mit einem schlappen Ball kannst du kein Tor schießen. Wir brauchen einen prall gefüllten Ball. Und sehen Sie, Gott möchte mit uns, der Kirche, das Spiel gewinnen. Er möchte, dass wir Tore schießen. 3:0 für Jesus Christus. Aber dazu brauchst du, dass der Ball prall gefüllt ist mit Luft. Und es ist doch eigenartig, das Wort für Luft und für Heiliger Geist ist das gleiche Wort. Im Hebräischen heißt das Ruach, im Griechischen heißt das Pneuma und im Lateinischen Spiritus ist immer das gleiche Wort. Wir brauchen diese Luft, den Atem Gottes, wir haben am Anfang gesagt, Atem Gottes komm. Wir brauchen diese Luft. Mit einem schlappen Ball kannst du kein Tor schießen. Du brauchst den Heiligen Geist. Amen.